Liebe Brüder und Schwestern, wir haben nun die erste Bibelarbeit zum zweiten Petrusbrief. Insgesamt die neunte Bibelarbeit zu beiden Petrusbriefen, aber zum zweiten jetzt die erste. Und wir hören und lesen den zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, unter der Überschrift, wie ich es jetzt hier formuliert habe, Vertraue völlig auf Gottes Wort. Vertraue völlig auf Gottes Wort. Das wird auch dann am Ende von dem ersten Kapitel stehen, natürlich auch vieles weitere. Und das wollen wir jetzt im Zusammenhang betrachten. Simon Petrus, Sklave und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben kostbaren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott und Retter Jesus Christus gibt. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. So wendet allen Eifer daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Selbstbeherrschung und in der Selbstbeherrschung Ausdauer und in der Ausdauer Gottesfurcht und in der Gottesfurcht Bruderliebe und in der Bruderliebe die göttliche Liebe. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht träge und unfruchtbar sein lassen in der tieferen Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und kurzsichtig und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Darum, liebe Brüder, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Zelt bin, euch zu erwecken und zu erinnern, denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus geoffenbart hat. Ich will mich aber bemühen, dass ihr dies allezeit, auch nach meinem Weggang, im Gedächtnis behalten könnt. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis, durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigenmächtiger Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Soweit das Wort Gottes durch seinen Apostel Petrus. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du dich dem Apostel Petrus geoffenbart hast in der Verklärung als der Herr der Herrlichkeit und dass du, o Vater im Himmel, das Wort geschenkt hast in deinem Sohn Jesus Christus und auch das schriftgewordene Wort, das wir jetzt haben dürfen in Gestalt der Bibel. Herr, erquicke uns durch dieses Wort auch heute Abend. Schenk, dass es uns groß wird in unserem Herzen, dass wir uns dadurch anleiten lassen zur Nachfolge, dass wir die Liebe zu den Brüdern und auch die göttliche Liebe empfangen und weitergeben dürfen in dir. Amen.
Amen.
Ich möchte wieder Vers für Vers das mit uns betrachten und freue mich, dass ihr auch heute Abend von außerhalb auch in so großer Zahl gekommen seid. Herzlich willkommen. Und der zweite Brief des Petrus, ganz kurz zur Einleitung, wie wir an späteren Stellen sehen werden, ist das Testament Petri. Er schreibt ja auch hier in Kapitel 1, dass er bald seine Hütte, das ist diesen irdischen Leib, verlassen wird, wie es ihm der Herr Jesus geoffenbart hat, nämlich am See Genezareth, als er auferstanden war und ihn gefragt hat, Petrus, Simon, Petrus, liebst du mich? Aufgrund der Verleugnung hat er ihm diese Frage dann gestellt und als Petrus das bejaht hat, hat der Herr ihn wieder eingesetzt zu diesem Dienst. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und da wurde ihm auch geoffenbart, was wir lesen, fast am Ende des Johannesevangeliums. Es steht in Johannes 21, Vers 17 folgende. Ich lese mal ab Vers 17. Er, nämlich Jesus, sagte zum dritten Mal zu ihm, zu Petrus, Simon, Jona, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sagte zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Da sagte er aber, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen würde. Und als er das gesagt hatte, sagte er zu ihm, folge mir nach. Hier hat der Herr Jesus ihm gesagt, vorausgesagt, dass er einen Tod in Gefangenschaft und Martyrium erleiden wird. Und das ist nach einer gut überlieferten Tradition auch passiert zur Zeit der Christenverfolgung bei diesem Typos des Antichristen, dem Kaiser Nero. Es war noch nicht der Antichrist, aber einer der vielen Vorläufer in der Geschichte. Und er hat viele Christen verfolgen lassen. Nachdem er Rom selber in Brand gestiftet hatte, hat er die Sündenböcke gesucht und in Form der Christen gefunden, die mit den Juden in Verbindung gebracht wurden. Und auch damals gab es schon Pogrome und dann viele Verfolgungen. Und da wurde nach dieser Überlieferung auch der Apostel Petrus getötet, umgedreht, gekreuzigt. Das steht jetzt nicht in der Bibel, aber es ist eine recht gute Überlieferung, die uns das so mitteilt. Und es wird auch hier angedeutet. Und deshalb nimmt man an, die bibeltreue Forschung nimmt das an, dass dieser Brief von Petrus stammt. Die Bibelkritiker natürlich lehnen das ab. Die finden alle möglichen scheinbaren Gegenargumente. Aber es ist ganz klar, dass hier der Apostel Petrus sehr viel von sich auch autobiografisch sagt. Auch vom Berg der Verklärung haben wir ja gehört, wo er mit Jesus war. Und auch hier seinen Tod, der ihm vorausgesagt worden ist. Es ist ganz eindeutig, dass dieser Brief einige Zeit nach dem ersten Brief geschrieben wurde, als das Vermächtnis, das Testament und auch nicht mehr nur an die Gemeinden in Kleinasien, die im ersten Brief noch aufgezählt waren, sondern dieser zweite Brief ist gerichtet an alle, die mit uns denselben kostbaren Glauben empfangen haben, Vers 1. Also die Adressaten sind hier noch weiter gefasst. Natürlich auch der erste Brief hat auch für die gesamte Christenheit gegolten, aber der zweite Brief ist jetzt auch nicht mehr durch Ortsnamen eingegrenzt. Das ist das Vermächtnis des Apostels Petrus an die gesamte Gemeinde Jesu in allen Jahrhunderten. Und nun noch der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt dieses Briefes ist, nachdem er erst glaubensstärkende Grundlegung bringt, dann die Abwehr der Irrlehrer in Kapitel 2 und 3. Das werden wir dann morgen und übermorgen mit Gottes Hilfe noch hören und auslegen. Nun beginne ich mit Vers 1. Simon Petrus. Simon heißt Erhörung und Petrus heißt Fels. Das habe ich ja schon beim ersten Brief ausgelegt. Und dann die Selbstbezeichnung. Hier steht jetzt nicht zuerst Apostel, sondern vorher Knecht, auch besser Sklave Jesu Christi und Apostel Jesu Christi. Apostel hat ja eine große Autorität. Es gab ja nur eine bestimmte Zahl von Aposteln, Augenzeugen des Lebens, Leidens und der Auferstehung Jesu Christi. Aber bevor er diese ja, sehr wohlklingende Selbstbezeichnung bringt über sich selber, und das, er war ja Apostel, zweifellos, nennt er sich aber Sklave oder Knecht des Herrn. Und das zeigt auch seine Demut, von der wir auch im ersten Brief viel gehört haben. Ordnet euch einander unter, seid demütig, den Hochmütigen wird der Herr widerstehen, aber den Demütigen schenkt Gott Gnade. Ein Sklave ist ein Diener, der nur ausführt, was der Herr möchte. Und das macht auch der Apostel. Ein Apostel ist ein Gesandter, der ebenfalls den Auftrag seines Herrn erfüllt. Apostolos, der Gesandte. Das ist der Absender und der Adressat sind, wie schon erwähnt, alle, die mit uns denselben teuren oder kostbaren Glauben empfangen haben. Hier ist schon die weltweite Gemeinde im Blick, die alle das einzige Glaubensfundament Jesus Christus empfangen haben, angenommen haben und dann auf ihn vertrauen. Und das ist der wirklich kostbare Glaube. Im Unterschied zu allen anderen Glaubenshaltungen, die es in der Menschheit gibt, das hier, der Glaube an Jesus, der ist kostbar, weil er der einzig rettende Glaube ist. Alle anderen Glaubenshaltungen sind abergläubische Haltungen, sind falsche Glaubenshaltungen, die ins Verderben führen. Allein der Glaube an Jesus führt zum Himmelreich. So sagte der Herr Jesus in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und entweder wir glauben das oder nicht, das ist eine absolute Aussage. Und wenn wir das so annehmen, werden wir gerettet. Wenn wir es ablehnen, gehen wir verloren. So einfach ist es, dass jedes Kind das verstehen kann. Denn Jesus Christus allein hat den Preis für unsere Sünde bezahlt am Kreuz auf Golgatha, als er stellvertretend, als das sündlose Opferlamm für uns dort gestorben ist und die Trennung zu Gott, dem Vater, beseitigt hat. Denn unsere Sünden scheiden uns von Gott. Dadurch, dass er am Kreuz das bezahlt hat für uns, hat er den Weg freigemacht zu Gott, dem Vater. Symbolisch ist dann auch und auch wirklich der Vorhang im Tempel zerrissen. Der Weg ist frei ins Allerheiligste, in das Zelt Gottes, das ja im Himmel ist. Das auf Erden sind nur Abschattungen. Und so hat er den Weg freigemacht durch sein stellvertretendes Opfer, dass wir zu Gott in den Himmel kommen können. Hast du dieses Opfer Jesus schon angenommen? Lade dich herzlich ein. Wer es noch nicht getan hat, auch heute Abend ist die Möglichkeit. Und dann ist hier eine wunderbare Aussage, die beweist, dass Jesus nicht ein Geschöpf ist, wie es etwa die Zeugen Jehovas behaupten oder der Islam oder andere Sekten und Religionen, sondern er ist wirklich Gott. Gott, der Sohn, die zweite Person der göttlichen Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Hier steht es ganz klar im griechischen Urtext. In der Übersetzung ist zum Teil verfälscht, nicht alle Übersetzungen haben das richtig wiedergegeben. Hier steht nämlich, die mit uns denselben kostbaren Glauben empfangen haben durch die Gerechtigkeit, die unser Gott und Heiland Jesus Christus gibt. Ich habe extra im Griechischen nachgeschlagen, da steht unser Gott und Heiland Jesus Christus. Die verfälschte Luther-Übersetzung, die spätere, hat hier draus gemacht, die unser Gott gibt und der Heiland Jesus Christus. Aber da steht gar nicht und der Heiland, sondern unser Gott und Heiland Jesus Christus. Also, hier wird Jesus ausdrücklich als Gott bezeichnet und das ist auch eine wichtige Stelle, gerade um zu beweisen gegenüber Sekten und Irrlehren. Jesus ist Gott, Gottes Sohn. Wenn Gott einen Sohn hat, ist er genauso göttlichen Wesens wie der Vater. Wenn Sie einen Sohn haben, ist er genauso Mensch wie Sie und so ist eben bei Gott ebenso. Wenn er einen Sohn hat, ist er Gott von Gott, Licht vom Licht, so haben es die Väter formuliert. Und das steht auch hier an dieser Stelle ausdrücklich bestätigt. Dann Vers 2. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Gnade, das ist die Erlösung, die unverdient uns geschenkt wird. Und Frieden, das ist die Ruhe, dass wir ganz bei Gott geborgen sein dürfen, dass wir herausgenommen sind aus der Unruhe unseres Herzens, aus der Verlorenheit hineingerettet sind in das Land des Friedens, das himmlische Jerusalem. Und das geschieht durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Erkenntnis heißt nicht nur intellektuelle Erkenntnis, also im Sinne von Verstehen, sondern Erkenntnis ist in der Bibel immer auch innigste Gemeinschaft. Innigste Gemeinschaft mit Gott haben dürfen, indem wir wiedergeboren sind, indem der Geist Gottes in uns wohnt. So sind wir der engsten Gemeinschaft mit dem Herrn. Wiedergeburt nicht im Sinne fernöstlicher Reinkarnation, sondern so, dass wir unser Leben ganz Gott übereignen und sagen, Herr, ab heute will nicht mehr ich der Herr meines Lebens sein, sondern du bist der Herr meines Lebens. Ich bekenne dir meine Schuld und Sünde und bitte übernimm du die Leitung in meinem Leben. Mach mich zu deinem Kind, reinige mich und erneuere mich, schenk mir deine Kraft, deinen Frieden. So ist es in Johannes 3 auch beschrieben, diese Geburt von oben oder durch Wasser und Geist. Also nicht im Fleische, wie es die fernöstlichen Religionen verdrehen, sondern geistliche Wiedergeburt hier und jetzt, wenn ein Mensch zu einem Kind Gottes wird, durch Glauben, Bekehrung und Wiedergeburt. Und hier steht sogar nicht nur Erkenntnis, Gnosis, sondern Epignosis. Das ist eine vertiefte Erkenntnis, eine ganz innige Gemeinschaft mit dem Herrn. Nun zum Vers 3. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Hier ist das nicht das biologische Leben gemeint, das würde Bios heißen, sondern hier steht im Griechischen Zoe. Das ist das Leben in seiner tiefsten Qualität, das hineinmündet in das ewige Leben. Das ist die wirkliche innerste Menschheitssphäre in ihrer Existenzweise, nicht nur das äußere biologische zerfallende Leben unseres irdischen Leibes, sondern das eigentliche Leben, das geistige, das Gott hineingesenkt hat in unserem vergänglichen Leib. Dieses Leben, das hinüberreicht in die Ewigkeit, das wird hier erstrebt und geschenkt. Alles, was zum Leben dient und was zur Frömmigkeit dient. Hier steht Eusebeia, das ist die Gottesfurcht, die Verehrung Gottes, die wirkliche Verehrung des einzig lebendigen Gottes. Und das alles, was dazu dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, kommt alles also vom Herrn durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Hast du Jesu Ruf vernommen? Auch jeder ist eingeladen, zu diesem Herrn zu kommen. Und er hat uns berufen durch seine Herrlichkeit, indem er uns zeigt, er ist auferstanden und hat eine herrliche Heimat für uns bereit. Und durch seine Kraft. Wörtlich steht hier Arete, das heißt auch Tugend oder Wohltat. Damit sind alle Segnungen gemeint, die der Herr uns schenkt in seinem Wort und die er uns verheißen hat für unser Leben mit ihm. Vers 4. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. Welche Verheißungen haben wir alle? Befreit sein von Schuld, sinnerfülltes Leben, Verheißung einer himmlischen Hoffnung, Gemeinschaft mit dem Herrn, Gemeinschaft untereinander. Ja, was könnte man noch alles nennen? Frieden im Herrn. Also wunderbare Verheißungen, himmlische Schätze, die uns kein Dieb rauben kann. Ich könnte jetzt noch vieles aufzählen. Die allergrößten Verheißungen. Und wir bekommen Anteil an der göttlichen Natur sogar, wenn wir und nachdem wir entronnen sind der verderblichen Begierde in der Welt. Wenn wir die Bekehrung erlebt haben, weg vom breiten Weg der Sünde ins Verderben und hin auf den schmalen Weg des Lebens zum Himmel. Das darf man jetzt hier nicht falsch verstehen, diese Stelle, wenn es hier heißt, Anteil bekommen an der göttlichen Natur. Das könnte im Sinne der Esoterik oder des New Age umgedeutet werden, dass der Mensch zu einem kleinen Gott wird. Das machen auch viele Sekten, Mormonen, Anthroposophen, universelles Leben, wie sie alle heißen. Die wollen alle die Vergöttlichung des Menschen. Das ist die ganze mystische Religion, die das den Menschen verspricht. Ihr habt einen göttlichen Funken in euch, die göttliche Natur wohnt in euch, sogar schon von Natur aus. Ihr braucht euch gar nicht bekehren zu Gott. Ja, der Mensch ist von Natur aus ein kleiner Gott. Und wo steht das? Das ist die Lüge der Schlange im Paradies. 1. Mose 3, Vers 5. Ihr werdet sein, wie Gott verspricht, Satan durch die Schlange den Menschen. Nein, so ist es nicht gemeint, sondern Anteil bekommen an der göttlichen Natur, das geschieht allein dadurch, dass Jesus Christus in uns wohnt. wenn der Sohn Gottes in uns wohnt, durch die geistliche Wiedergeburt, die ich gerade beschrieben habe nach Johannes 3, dann haben wir Anteil an ihm, dann schenkt er uns seine göttliche Natur in uns hinein, ein verändertes, neues Leben in der Kraft des Herrn. Das ist damit gemeint. Aber nicht, dass wir Götter wären. Wir können das auch wieder verlieren, wenn ein Mensch abfällt vom rettenden Glauben. Bestreiten ja auch manche, dass das möglich sei, aber die Bibel sagt es, denke ich, ganz klar und warnt auch davor. Bleibt standhaft, bleibt fest, lesen wir auch in diesem Kapitel. Ja, dass er eure Berufung und Erwählung festmacht, heißt es in Vers 10. Nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen. Und deshalb ist das kein Besitz von Natur aus, die göttliche Natur. Es ist eine geschenkte Natur durch die geistliche Wiedergeburt. Und der Herr möchte in uns wohnen, bleiben. Wir sollen ihn nicht betrüben oder die Gemeinschaft mit ihm dämpfen, mit dem Heiligen Geist durch Sünde. Wenn wir gesündigt haben, dann nicht liegen bleiben, sondern aufstehen, Buße darüber tun. Herr, vergib mir, reinige mich, erneuere mich und lass mich weitergehen in deiner Kraft und Liebe. Das sollte unser Gebet sein, jeden Tag neu, wenn wir merken, wir haben versagt in Gedanken, Worten oder Taten. Ja, und jetzt kommen die Verse 5 bis 7, die sind nicht so ganz einfach zu verstehen. Ich habe da auch länger herum gemacht dran, oder wie soll ich sagen, nachgedacht, gebetet. Und ich versuche es in aller Schwachheit zu erklären. Ich lese erstmal im Zusammenhang vor. Erstmal mit der neuen Luther-Übersetzung und dann nochmal die Übersetzung, die ich verwendet habe. Die habe ich selber dann so formuliert. Also Luther übersetzt ja so, Vers 5 bis 7. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Wörtlich steht nun so im Griechischen. So wendet allen Eifer daran, also seid eifrig, dieses zu verwirklichen, was jetzt kommt. Und erweist in eurem Glauben Tugend. Glaube ist das völlige Vertrauen auf Jesus Christus, dass er uns erlöst hat, dass wir mit ihm ganz verbunden sind. Und wenn wir diesen rettenden Glauben haben an Jesus allein, dann sollen wir in diesem Glauben Tugend erweisen. Im Griechischen steht hier Arete. Was heißt Arete? Es ist eine Art moralische Kraft. Es ist eine Tüchtigkeit, die im Griechentum sogar für heldenhafte Taten verwendet werden konnte, dieser Begriff. Es ist hier gemeint, ein wirksamer, tätiger Glaube, so wie es der Herrenbruder Jakobus schreibt in seinem Brief, wenn er sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Also das heißt, wir sollen den Glauben umsetzen zu guten Werken. Die Werke folgen aus dem rettenden Glauben. Erweist in eurem Glauben Tugend, das heißt, es soll kein toter, nichtsnütziger Glaube sein, sondern ein gelebter, praktischer Glaube, wo Frucht des Geistes entsteht, wo Werke des Glaubens getan werden, wo Menschen die Nächstenliebe auch wirklich tatkräftig spüren dürfen, die wir üben können, wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, in seiner Kraft tun können. Also erweist im Glauben Tugend, übt den Glauben tätig aus. Dann geht es weiter und in der Tugend Erkenntnis, Gnosis steht hier. Erkenntnis, das verstehe ich so, dass wir nicht einen blinden Aktivismus entfalten sollen, sondern die Erkenntnis aufgrund des Wortes Gottes und schenken lassen, was wir tun sollen. Also wenn ihr handelt, wenn ihr gute Werke tut, dann fragt den Herrn danach, Herr, was soll ich tun, was ist dein Auftrag, womit kann ich dir dienen? Wenn man das ohne Gott zu fragen, ohne in sein Wort zu schauen tut, dann läuft man womöglich sehr schnell in die falsche Richtung, entfaltet irgendwelche Einsätze, die gar nicht Gott gefallen, sondern die vielleicht vom Zeitgeist her bestimmt sind, irgendwelche Aktionen, die aber gar nicht vom Wort Gottes her gedeckt sind. Ich war auch schon öfter in der Gefahr, ich komme ja von den Grünen ursprünglich her und so weiter. Da ist auch nicht alles falsch, ja, wenn man die Umwelt schützen will und so, aber es ist oft eine rein menschliche Sache, ohne im Gebet hier Gott zu fragen. Und wir wissen ja, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Dieses Irdische ist ja nicht alles. Wir gehen ja auf das himmlische Jerusalem zu. Wir sollen natürlich die Natur hier nicht zerstören, das ist ja die Schöpfung Gottes, aber auch nicht vergötzen. Ja? Da muss man eine gesunde Balance finden. Das ist hier nicht alles. Und wer sich nur um das Irdische dreht, der verliert die Orientierung. Und deshalb sollen wir in der Tugend, in der Tüchtigkeit der Glaubensnachfolge Erkenntnis walten lassen, aufgrund des Wortes Gottes, die richtige Erkenntnis. Und Erkenntnis heißt eben auch gleichzeitig Gemeinschaft mit dem Herrn. Aus der Gemeinschaft mit dem Herrn heraus im Gebet uns leiten lassen. In der Tugenderkenntnis und in der Erkenntnis, Luther übersetzt Mäßigkeit, hier steht Enkratia, das heißt an sich Selbstbeherrschung, es kann auch mit Keuschheit übersetzt werden. Gemeint ist in dem Zusammenhang sicherlich, dass man sich im Griff hat, dass man nicht fanatisch wird, dass man nicht die Selbstbeherrschung verliert, sondern dass man sich vom Geist Gottes kontrollieren lässt, wie man nun handelt, wie man die Erkenntnis umsetzt, dass wir also alles in der Abhängigkeit vom Herrn tun. Ein vom Heiligen Geist kontrolliertes Verhalten als Christ. Sondern also nicht jähzornig, nicht hitzköpfig, nicht fanatisch sein, sondern in Sanftmut, Demut und Liebe die Aufgaben, die Gott uns zuteilt, vollbringen. Das ist hier die Mäßigung oder Mäßigkeit oder Selbstbeherrschung. Dann heißt, und in der Mäßigkeit erweist Geduld oder Ausdauer, kann man es auch übersetzen, Hypomonä, griechisch, und das ist die geistliche Durchhaltekraft. Auch in Durststrecken, treu dem Herrn zu dienen, sich nicht entmutigen zu lassen. Das ist Geduld. Wenn es nicht immer alles gleich klappt in unserem Glaubensleben, dass wir dann geduldig sind und sagen, Herr, du wirst zu deiner Zeit eingreifen, ich vertraue dir, dass du zur rechten Zeit das Problem löst, dass du auch jetzt schon die Kraft schenkst, zu warten und weiter auf deiner Bahn zu laufen, dir zu dienen in rechter Weise. In der Mäßigkeit Geduld, in der Geduld, Frömmigkeit, übersetzt Luther, Eusebia steht hier, das kann auch heißen Gottesfurcht. Das heißt, wir sollen in allem, was wir tun, Gott ehren und fürchten. Er ist unser oberster Herr und Ratgeber. Alles andere muss sich Gott unterordnen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir sind zwar treue und gehorsame Staatsbürger, gemäß Römer 13 und auch 1. Petrusbrief, aber die Grenze, habe ich schon bei den letzten Auslegungen erwähnt, liegt eben da, wo der Staat, die Regierung etwas fordern würde, gegen unser Gewissen und gegen Gottes Wort. Dann und nur dann, in solchen Punkten, müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn sie uns zum Beispiel Mission verbieten wollen oder Gesetze erlassen, die gegen die Gebote Gottes stehen, da müssen wir sagen, nein, Gottes Wort lehrt es anders. Und wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen in solchen Punkten. Generell, ja, aber da, wo es nicht Gottes Wort widerspricht, da können wir uns natürlich freudig auch den Staatsgesetzen, die ja die äußere Ordnung aufrechterhalten sollen, unterordnen. Römer 13 und Apostelgeschichte 5 muss man hier immer zusammen sehen im Zusammenhang. Er weist also in der Geduld Gottesfurcht oder Frömmigkeit und in der Gottesfurcht erweist Bruderliebe. Die Gottesfurcht ist ja auch geprägt von der Liebe von Gott zu uns und von uns zu Gott. Und diese Liebe geht dann auch hin zum Nächsten, den wir ja auch sehen, den Bruder, die Schwester. Auch ihm sollen wir mit Liebe begegnen. Und dann kommt noch eine weitere Steigerung. Und wir merken, es hat angefangen mit dem Glauben und endet jetzt in der Liebe. Glaube, Liebe. Und die Hoffnung kam ja auch schon vor. Wir haben wieder diese drei: Glaube, Liebe, Hoffnung. Und die Liebe ist die größte unter ihnen. Und so auch hier die Steigerung jetzt. Und habt in der brüderlichen Liebe, in der Philadelphia, habt Agape, die göttliche Liebe, die sich selber hingibt, die nicht das ihre sucht, sondern sich für den anderen einsetzt, ja sogar opfert, wenn es sein muss. Das ist die Liebe Jesu am Kreuz, die Agape-Liebe, die sich ganz schenkende und hingebende Liebe. Sehr wunderbar, im Griechischen gibt es ja verschiedene Begriffe, Philadelphia, die Bruderliebe, und dann die Agape, diese göttliche, selbstlose Hingabe-Liebe. Ja, und dann fahren wir fort mit Vers 8 folgende, das ist ja doch noch einiges. Da lesen wir, denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Dann werden wir den Herrn erkennen und wirklich innige Gemeinschaft mit ihm haben und wir können es ja auch nur aus der Gemeinschaft mit ihm heraus tun. Mit unserer Kraft ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streitet für uns der rechte Mann, denn Gott uns hat erkoren, den Herrn Jesus Christus. So ähnlich heißt es im Reformationslied, ein feste Burg ist unser Gott. Dann Vers 9, der Kontrast dazu, wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln. Wörtlich steht hier, der ist kurzsichtig. Ja, ich bin jetzt weitsichtig seit einigen Monaten, brauche jetzt eine Lesebrille für die Nähe. Aber wer kurzsichtig ist, der muss ja immer eine Brille tragen, weil dann alles verschwommen ist. Ich weiß nicht, ob jemand von euch betroffen ist. Wenn er keine Brille aufhabt, dann seht er mich nur noch verschwommen. Ja. Und das gibt es im Äußeren, ist es ja nicht so schlimm. Da kann man ja sich abhelfen durch Gläser. Aber im geistlichen Leben, Kurzsichtigkeit ist eher verhängnisvoll. Wenn man nicht über den engsten Kreis hinausblicken kann, wenn man nicht weiter sieht, wenn man nicht die Ewigkeitsperspektive hat, sondern nur so dieses kleine, begrenzte Leben, schaffe, schaffe, Häusle bauen, so um sich herum sieht und nicht weiter darüber hinaus denkt. Also heißt im Schwäbischen, kennen vielleicht manche. Ich habe ja gar nichts dagegen, wir müssen hier auch eine irdische Hütte haben. Ist ja schön, wenn man ein Häusle oder eine Wohnung haben dürfen oder drin wohnen können. Aber wenn das alles ist, dann ist es doch sehr traurig, wenn der Mensch nicht darüber hinaus fragt. Bei mir war es ja auch so, bis zum 18. Lebensjahr hat es sich ja nur um das irdische Wohlbefinden, die Gesundheit gedreht, bis ich dann gemerkt habe, du hast gar keine Ewigkeitsperspektive. Du lebst euch auch nicht ewig. Was ist dann nach dem Tod? Ja. Und durch Schulkameraden kam ich ja dann zum Herrn. Wir haben dann Bibel gelesen im Schülerbibelkreis. Und dann habe ich überhaupt erst verstanden, wer Jesus ist, was er für mich getan hat, wie er mich geliebt hat und sein Leben für mich geopfert, für meine Schuld. Erkannt, dass ich ein verlorener Mensch bin, ohne Jesus. Und da war ich 18 Jahre alt und bin froh, dass ich jetzt schon so lange mit ihm leben darf. Also Vers 9 steht, wer dies nicht hat, der ist blind und kurzsichtig. Der hat noch gar nicht erkannt, was wirklich der Sinn seines Lebens ist, im eigentlichen Sinn. Der hat einen falschen Sinn, noch gar keinen richtigen Sinn, sondern wirklich, der tappt im Dunkeln, wie es auch Luther an sich gar nicht schlechter übersetzt. Und er hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Ja, wie schnell vergisst ein Mensch das? Wendet sich vom Herrn ab. Manchmal, zunächst ist man vielleicht dankbar, aber das zeigt auch die Möglichkeit des Abfalls auf, die traurige Möglichkeit. Ein Mensch hat Vergebung erfahren und dann ist er wieder zurückgefallen, hat die Welt lieb gewonnen, wird mal gesagt, Demas, ja, hat die Welt wieder lieb gewonnen und hat sich dann wieder neu verunreinigt. Und deshalb in Vers 10 die Ermahnung, die wirklich dringliche Ermahnung, darum liebe Brüder, liebe Brüder, wenn Ermahnung ist, wird immer auch das Wort Liebe verwendet. Geliebte Brüder. Ja, es ist immer eine Ermahnung in der Liebe. Liebe Brüder, und das gilt auch für die Schwestern. Bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen, standhaft zu machen, steht hier, dass sie Bestand hat. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Hier steht auch ganz klar, dass die Gefahr eines Abfallens besteht, an vielen Stellen. Auch wenn manche Kreise das bestreiten und sagen, Kind Gottes geht nie mehr verloren. Ja? Nein, wir sollen die Berufung und Erwählung festmachen. Wir sind berufen und erwählt, aber leider kann der Mensch selber sich aus der Gnade herauslösen, wenn er Christus erneut kreuzigt. Nicht bei jeder Sünde. Wir sind nicht abgefallen, wenn wir irgendeine Sünde begehen. Das dämpft zwar den Geist Gottes, macht Jesus traurig, aber wir können Buße tun und sind dann genauso ein Kind Gottes wie vorher. Das soll jetzt keine billige Gnade sein, aber es ist nicht irgendeine Sünde gemeint, sondern gemäß Hebräer 6 ist dann ein ehemaliger Christ dann abgefallen, wenn er Jesus erneut kreuzigt und sein Opfer mit Füßen tritt. Wenn er sich wirklich willentlich und bewusst und mit letzter Konsequenz, was Gott verhüten möge, lossagt vom Herrn. Die Gefahr gibt es. Und es wird in Hebräer 6, Hebräer 10 und auch im 2. Petrusbrief, wir kommen noch dazu, am Ende von Kapitel 2, deutlich beschrieben und davor gewarnt. Und auch hier schon steht, bemüht euch, eure Berufung und Erwählung festzumachen, dass sie nicht mehr kippt, auch nicht durch euch selber. Das heißt ja an der Stelle, niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Aber leider, wir selber können das, weil wir einen freien Willen von Gott bekommen haben. Der unfreie Wille, das ist so eine Sache, eine schwierige Frage. Aber ich denke, wenn wir wirklich keinerlei Verantwortlichkeit und Entscheidungsfähigkeit hätten, dann wäre ja Gott schuld, wenn er Menschen in die Hölle schickt. Müssen wir mal weiterdenken. Ja? Dann hat er es ja so vorherbestimmt und das finde ich eine schreckliche Lehre, dass die Menschen von vornherein berufen sind zum Höllendasein, in dem der Wille so unfrei ist, dass sie sich gar nicht entscheiden können. Nein, Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er zum Heilswerk auf Golgatha 0% hinzufügen kann. Das ist ganz klar. Ja. Und das wird oft verwechselt. Aber er hat den Menschen eine Entscheidungsfähigkeit, eine Verantwortlichkeit gegeben, Ja zu sagen zu diesem Heilswerk auf Golgatha. Das ist ein Unterschied. Wenn ich Ja sage zu Jesus, tue ich 0% hinzu zum 100% vollbrachten Heilswerk. Ich nehme es einfach nur an oder vielleicht lehnt leider jemand ab. Aber diese Entscheidungsfähigkeit des Menschen führt dann auch dazu, dass er eine Verantwortlichkeit hat, ob er in den Himmel oder die Hölle kommt. Gott wird niemand unschuldig in die Hölle schicken. Oder so in die Hölle schicken, dass der Mensch wie eine Marionette überhaupt nicht eine Entscheidung hatte für oder gegen Jesus. Versteht ihr, was ich sagen will? Das wäre ja undenkbar und würde der gesamten Bibel widersprechen. Also ich denke, dass da unser lieber Luther und vor allem auch Calvin in manchen Punkten über die Schrift hinausgegangen ist, mit ihren starren Dogmen in dieser Frage. Da müssen wir einfach das Wort ganz neu hören. Und der Pietismus hat demgegenüber immer betont, dass der Mensch eine Entscheidungsfähigkeit hat und dass wir evangelisieren und den Menschen zur Umkehr einladen. Da ist man immer schon über Luther und Calvin hinausgegangen, dann auch über Augustin. Es kommt ja von Augustin, diese starre Prädestinationslehre. Luther war ja Augustinermönch, also daher kam das auch in die Reformation hinein. Aber nochmal, dass ihr mich nicht missversteht. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, fügen wir überhaupt nichts zur Erlösung hinzu. Wir nehmen es einfach nur an. Und wenn wir das nicht könnten, ja, dann wären wir wirklich nur Marionetten, aber keine Menschen. Und so hat uns Gott nicht geschaffen, sondern er hat uns eine Verantwortlichkeit ins Herz geschenkt. Ein Gewissen, wie es in Römer 2 heißt auch. Sonst würde das alles nicht dastehen. Ja, also ihr seht, wir verehren keine Idole im evangelischen Bereich, auch nicht die Reformatoren als unfehlbare Menschen, das wollten sie auch selber nicht. Ja, unser aller Erkenntnis ist Stückwerk und wir müssen von der Bibel her auch immer wieder prüfen, was wirklich dasteht, fragen, was wirklich dasteht und was Menschen zum Teil draus gemacht haben, das hinterfragen auch. Also hier steht es ganz klar, ihr sollt eure Berufung und Erwählung festmachen. Gott hat euch berufen, auch erwählt und das macht fest. Wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Wenn ihr treu bleibt, wenn ihr fest bleibt, wenn ihr es nicht auf die leichte Schulter nehmt, sondern in der Bußnade des Herrn bleibt und immer wieder rein zurückkehrt in diese, ja, Buße heißt also, dass man die Sünden wirklich bereut und ausräumt im Gebet. Und dann werden wir das Reich unseres Herrn auch einmal bewohnen dürfen. Und jetzt kommt jetzt sehr Persönliches auch hier vom Apostel Petrus, was er hier jetzt schreibt in Vers 12 bis 15. Und man sieht, wie es ihm ein Herzensanliegen ist. Nochmal, der Gemeinde ist einzuprägen. Er wird bald sterben, aber sie sollen wirklich das ganz, ganz arg beherzigen, was er jetzt sagt. Und deshalb diese lange Einleitung hier, was jetzt kommt ab Vers 12. Darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Das heißt, ihr wisst schon, aber ich will euch nochmal daran erinnern. Er hat es bestimmt schon oft gepredigt. Und jetzt schreibt er es nochmal in seinem letzten Brief. Vers 13. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte oder in diesem Zelt, da ist sein Leib gemeint, bin, euch zu erwecken und zu erinnern, also wach zu rufen und zu erinnern. Nochmal, passt auf, hört gut zu, seid hellwach, was ich jetzt sage. Vers 14, denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Wir haben schon gehört in Johannes 21, Verse 18 und 19, wie er das Martyrium erleiden muss. Vers 15, ich will mich aber bemühen, dass er dies alle Zeit auch nach meinem Exodus steht hier, also Weggang, Wegscheiden, Tod, Hinscheiden, im Gedächtnis behalten könnt. Das waren jetzt also vier Verse Einleitung zu dem, was jetzt kommt. Und warum muss er das sagen? Ich möchte vielleicht vorher erwähnen, es waren Irrlehrer, viele Irrlehrer in die Gemeinden eingedrungen. Das werden wir morgen hören, wenn wir Kapitel 2 betrachten und am Sonntag auch Kapitel 3. Die haben solche vielen Irrlehren gebracht, dass die Gemeinde schon im ersten Jahrhundert verwirrt wurde, verdreht wurde, unterminiert wurde. Und wie viel schlimmer ist es heute in der Endzeit? Und zu diesen Irrlehren gehörte auch, dass sie schon damals so eine Art historisch-kritische Methode oder Bibelkritik verkündet haben, die heute sogar in fromme Seminare und Häuser immer mehr eindringt. Das ist eine traurige Entwicklung. Und gegenüber dieser Bibelkritik, gegenüber dieser Leugnung des wirklichen Heilsgeschehens in der Geschichte, betont der Apostel Petrus, inspiriert vom Heiligen Geist, die Realität des Kommens, des Leidens, des Sterbens Jesu Christi und auch seiner Auferstehung. Und diese Auferstehung und die Herrlichkeit Christi wurde vorgeschattet schon für ihn und auch in der Realität auf einem irdischen Berg in Israel in der Verklärung. Und deshalb lese ich jetzt Vers 16. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln, da steht Mythen im Griechischen, Mythoi, gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Augenzeugen, Ohrenzeugen, Tastzeugen, kann man sogar sagen. Der Apostel Johannes schreibt mal, wir haben ihn betastet, den Auferstandenen. Ja? Und der Thomas wurde ja aufgefordert, er durfte ihn auch anfassen, den Auferstehungsleib, den Finger, die Wunde legen. Der Herr hat ihn sogar aufgefordert dazu. Und er hat geglaubt und gesagt, mein Herr und mein Gott. Und dann sagt er, Jesus, selig, die nicht sehen und doch glauben. Wir glauben heute aufgrund des Zeugnisses dieser Augenzeugen. Deshalb ist es so wichtig, dass es hier betont wird, wir haben es selber gesehen. Und es war ja nicht nur der Petrus, es waren über 500 Zeugen auf einmal, die den auferstandenen Herrn gesehen haben. Und da sind nur die Männer gezählt. Es kann nochmal genauso eine große Zahl von Frauen dabei gewesen sein und auch vielleicht Kindern. Also über 1000 Menschen haben den auferstandenen Herrn gesehen, sind dafür in den Tod gegangen, für dieses Zeugnis von der Wirklichkeit der Auferstehung Jesu Christi. Viele davon sind Märtyrer geworden. Und auch heute erleben wir ja die Kraft des auferstandenen Herrn. Und hier weist der Apostel Petrus darauf hin, dass sie, nämlich er, Jakobus und Johannes, diese drei mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren. Ich habe die Stelle heute Morgen schon gelesen aus Matthäus 17, will es jetzt nicht wieder lesen, aber hier wird es ja nochmal betont, was auch bei dem Verklärungsereignis ausführlich beschrieben wird, jetzt im Vers 17, also 2. Petrus 1, Vers 17, wenn der Apostel Petrus hier schreibt über Jesus, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Diese Stimme ist auf dem Berg der Verklärung erschollen und hat Jesus von Nazareth als den Sohn Gottes bestätigt. Der Gehorsam ist bis zum Tod am Kreuz. Und deshalb hat der Vater wohlgefallen. Als das sündlose Opferlamm ging er für uns stellvertretend in den Tod. Und dann schreibt der Apostel Petrus weiter, und diese Stimme haben wir gehört, also Ohrenzeugen, vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Es wird uns nirgends gesagt, welcher Berg das genau war, soll also auch nicht so entscheidend sein. Es könnte der Berg Moria sein, der wird als heiliger Berg manchmal bezeichnet. Es könnte der Berg Tabor sein, da ist heute die Verklärungskirche gebaut, nahe von Nazareth ist es. Egal welcher Berg, aber es war ein heiliger Berg deshalb, weil dort Gott einen Blick gegeben hat, diesen drei Aposteln einen Blick in die Herrlichkeit, in die Lichtherrlichkeit der Welt Gottes, in dem sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und er war, wie der Schnee oder ich weiß nicht mehr auswendig, wie es alles beschrieben ist, ich möchte jetzt nicht nochmal lesen, aber ihr kennt diese Stelle, ja, wunderbar in Matthäus 17. Und als dann Johannes Jahrzehnte später auf Patmos den erhöhten Herrn sieht und Jesus ihm die Offenbarung schenkt, dann auch durch den Engel, da erkennt er ihn, weil er ihn schon einmal gesehen hat auf dem Berg der Verklärung in seiner Lichtherrlichkeit. Ja, und jetzt kommt das, was auch für uns heute als Gemeinde ganz besonders wichtig ist, nachdem wir ja die Bibel haben, wo das Wort Gottes uns überliefert ist, über Jahrtausende sogar, und ohne Widersprüche. Ich sage immer, zum Beispiel zu Moslems, ihr glaubt an den Koran, obwohl das nur ein Mann geschrieben hat. Die Bibel aber haben Dutzende von Personen geschrieben, über Jahrtausende hinweg, und es ist ohne Widerspruch, es ist eine Linie. Das ist doch ein Wunder. Ja. Genauso das Buch Mormon, ein Mann, Joseph Smith, der das angeblich diktiert bekam, durch den Engel Moroni von diesen Platten dann und durch diese Hellseherbrille. Sage ich auch den Mormonen, ihr glaubt an den Joseph Smith, einen Mann, aber hier die Bibel über Jahrtausende, so viele Zeugen und kein Widerspruch und so viele Prophezeiungen, ich werde es gleich noch näher ausführen. Und deshalb wollen wir auch die Verse 19 bis 21 abschließend betrachten, etwas ausführlicher noch. Wenn wir jetzt lesen, und es ist ganz wichtig gegen die Bibelkritik auch, die heute immer mehr um sich frisst, bis in evangelikale Kreise hinein, Verse 19 bis 21, umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint, an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Das prophetische Wort, die Propheten im Alten Bund, die Propheten im Neuen Bund, und es führt alles hin auf Jesus, die Erfüllung aller Verheißungen in Jesus Christus. Das ist das Zentrum der gesamten Heilsgeschichte. Als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn, Galater 4, Vers 4. Und er hat alles vollbracht. Und deshalb der Morgenstern, der aufgeht in euren Herzen jetzt schon und dann auch später sichtbar für die ganze Welt, wenn er kommen wird in Herrlichkeit. Dieser Morgenstern ist niemand anderes als wiederum unser Herr Jesus Christus. Und nun kommt etwas über die Entstehung und Auslegung der Heiligen Schrift, was ganz wichtig ist. Wenn wir lesen, Vers 20 folgender: Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener, eigentlich steht hier eigenmächtiger, Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Im Timotheusbrief heißt dann zusätzlich, Kapitel 3, Vers 16, ich glaube es ist der erste, weiß ich jetzt nicht genau, ja, 1. Timotheusbrief 3, 16, dass jedes Wort von Gott eingegeben ist, geistgehaucht, ja, Theopneustos, also wir haben die Verbalinspiration, dass jedes Wort, im Urtext natürlich, von Gott eingegeben ist, und hier die Personalinspiration, dass Menschen Weissagungen empfangen haben, vom Geist Gottes getrieben. Das ist kein Widerspruch, das passt zusammen, ja. Sie haben das empfangen und der Geist Gottes, Gott hat durch seinen Geist gewacht, dass sie wirklich nur das niedergeschrieben haben, ohne dass ihre Individualität ausgeschaltet wurde. Ja. Es war kein automatisches Diktat, wie es beim Koran behauptet wird, sondern sie haben ihre Personalität behalten und doch hat der Geist Gottes darüber gewacht, dass keine Fehler und Irrtümer in die Heilige Schrift hineingekommen sind. Während in den Apokryphen sich eine Menge Fehler und historischer Ungenauigkeiten und so weiter finden. Und jetzt möchte ich euch abschließend noch etwas vortragen, was ich mal auch schriftlich verfasst habe über die Bibel. Vielleicht interessant. Und das knüpft ja an diese Verse 19 bis 21 an. Die Bibel ist der größte Bestseller aller Zeiten. Teile von ihr wurden bisher in über 2500 Sprachen übersetzt. Jedes Jahr kommen 30 bis 40 weitere Übersetzungen hinzu. Pro Jahr werden weltweit rund 200 bis 300 Millionen Bibeln verbreitet. Viele Menschen in anderen Erdteilen sind begierig danach, eine Bibel zu bekommen und in ihr zu lesen. In Europa dagegen verstaubt die Bibel bei vielen Menschen als ein Ausstellungsstück im Wandschrank, welch ein Jammer. Was ist die Bibel eigentlich? Sie ist das schriftgewordene Wort des lebendigen Gottes zu den Menschen aller Zeiten. Durch die Bibel spricht Gott auch zu uns heute. Sie wurde zwar durch menschliche Autoren, durch Propheten, Apostel und andere Boten Gottes vermittelt, aber sie ist und bleibt ganz und gar göttlichen Ursprungs. Es ist kein bloßes Menschenwort. Es ist Gottes Wort im Menschenwort. Aber es ist Gottes Wort. Die Heilige Schrift ist also von Gott eingegeben. Menschen haben sie unter Eingebung seines Geistes durch Inspiration oder Theopneustie griechisch geschrieben. Wichtige Stellen, die das belegen, sind, wie schon erwähnt, 2. Timotheus 3,16. Entschuldigung, muss ich also korrigieren, 2. Timotheus 3,16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, da heißt also Theopneustos, von Gott Geist gehaucht, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung und Erweisung in der Gerechtigkeit. Und dann eben 2. Petrus 1, Vers 20 und 21. Ein unumstößlicher Beweis für den göttlichen Ursprung der Bibel, lässt sich wirklich beweisen, muss jetzt genau zuhören, das sind die zahlreichen erfüllten Prophezeiungen. Nach statistischen Erhebungen, die zum Beispiel der Informatiker und Mathematiker Professor Werner Gitt vorgenommen hat, ergibt sich folgender Tatbestand. Das ist nicht nur ein Beweis, dass die Bibel Gottes Wort ist, sondern damit auch zugleich ein Beweis, dass Gott existiert. Wir haben das mal in einer früheren Ausgabe von Der schmale Weg auch abgedruckt. Vielleicht habt es manche gelesen. Aber ich gebe es jetzt hier nochmal wieder. Also Werner Gitt hat ausgerechnet Folgendes. Die 66 Bücher der Bibel bestehen aus 1189 Kapiteln oder 31.176 Versen. Von diesen 31.176 Versen enthalten 6.408 Verse prophetische Aussagen, Zukunftsaussagen. Von diesen Zukunftsvoraussagen haben sich inzwischen bereits die Voraussagen in 3.268 Versen erfüllt. Das Einzigartige nun ist, dass sich alle Voraussagen genauso erfüllt haben, wie sie niedergeschrieben worden sind. Treibt uns das nicht zur Anbetung? Das heißt also, es gibt nicht eine einzige falsche Voraussage im Unterschied zu allen anderen sogenannten Propheten und Büchern der Weltliteratur, einschließlich Koran, Bhagavad Gita, Tao Te Ching und wie sie alle heißen. Und dieses Ergebnis weist überzeugend auf den göttlichen Urheber der Heiligen Schrift hin. Beispiele: die Stadt Tyrus, der Untergang der Stadt Tyrus, die in Hesekiel 26 bis 28 wird es in allen Einzelheiten beschrieben. Dann natürlich auch die weltweite Zerstreuung und Sammlung des jüdischen Volkes. Die Wiederentstehung des Staates Israel, die dann erst 1948 eingetroffen ist, 2000 Jahre fast nach Fertigstellung der Heiligen Schrift. Da gibt es sehr viele Voraussagen bezüglich Israel. Zum Beispiel Hesekiel 36 bis 39 und dann in Jesaja 11, Jesaja 43, Jesaja 60, Sacharja 8, Sacharja 12, Sacharja 14, Daniel 9, Matthäus 24, Lukas 21, Römer 11 und vielen anderen, die sich auf die ganze Geschichte Israels beziehen, also was immer noch in der Zukunft lag, von diesen Stellen aus gesehen, und eben auch in unserer Zeit sich erfüllt. Und dann auch der Lebens-, Leidens- und Herrlichkeitsweg des Messias, Jesus Christus, über 300 bis in die Einzelheiten gehende und zum großen Teil unbeeinflussbare Prophezeiungen weisen im Alten Testament auf den Herrn Jesus hin. Also es gibt auf Jesus hunderte Prophezeiungen im Alten Testament und die haben sich erfüllt. Zum Beispiel, dass er, der Sohn Gottes, als Kind zur Welt kommen sollte, Jesaja 9, Vers 6. Dass ihn eine Jungfrau gebären sollte, Jesaja 7, Vers 14. Dass Bethlehem sein Geburtsort ist, Micha 5, Vers 1. Dass er auf einem Esel in Jerusalem einzieht, Sacharja 9, Vers 9. Dass man ihn, und das ist auch völlig unbeeinflussbar, für 30 Silberlinge verraten würde, Sacharja 11, Vers 12 bis 13. Dass man ihn geißeln, schlagen und anspucken würde, Jesaja 50, Vers 6 an anderen Stellen. Dass er getötet wird, dass seine Hände und Füße durchbohrt werden, Psalm 22. Jesaja 53, dass ihm kein einziger Knochen gebrochen wird, das steht in Psalm 34, Vers 21, dass man seine Kleider verteilen und sein Gewand verlosen würde, Psalm 22, Vers 19, 1000 Jahre vorher, vorausgesagt, dass sein Leichnam in das Grab eines reichen Mannes gelegt würde, Jesaja 53, Vers 9, dass ihn Gott, der Vater, von den Toten auferwecken wird, schon die Auferstehung, Psalm 16, Vers 10, dass er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, Apostelgeschichte 1 und viele andere Stellen. Das ist auch gut zusammengestellt in einem Traktat von Heugelbach, ja, würde ich auch darauf hinweisen, über die Wahrheit der Bibel. Da sind die Stellen auch ausführlich alle im Überblick vorhanden. Nun aber noch die Frage, wie kann die Bibel richtig ausgelegt und verstanden werden? Abschließend, das ist ja hier auch der Zusammenhang, in Vers 20 und 21, wenn es heißt, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigenmächtiger Auslegung ist. Das geschieht ja leider oft, dass Leute eigenmächtig Stellen aus dem Zusammenhang reißen und dann ihre Sektenlehren zusammen konstruieren. Rösselsprungmethode nennt man das. Man hüpft von da nach dort und passt überhaupt nicht zusammen, ohne dass man den heilsgeschichtlichen Zusammenhang berücksichtigt. Deshalb abschließend, damit schließe ich dann auch die Frage, wie kann die Bibel richtig ausgelegt und verstanden werden? Das ist die Frage der Hermeneutik in der Fachsprache, wer sich da auskennt. Also die Verstehenslehre. Zunächst, Kennzeichen der Heiligen Schrift ist unter anderem, dass sie sich selber auslegt. Martin Luther hat hier sehr gut gesagt, dass die Bibel ihr eigener Interpret ist. So können wir die Heilige Schrift nur von der Heiligen Schrift her verstehen. Natürlich können wir auch zeitgeschichtliche Forschung betreiben, aber die Schrift steht immer darüber. Von der Schrift her muss alles beurteilt werden, nicht umgekehrt. Und dazu müssen wir ihren Gesamtzusammenhang, also Gesamtkontext, beachten. Wir dürfen keine Stellen aus dem Kontext herausreißen und wir müssen die klaren Bibelstellen vor die unklaren ordnen, wenn wir ein Lehrsystem errichten wollen. Immer nur von den klaren Stellen ausgehen. Es gibt auch Stellen, die nicht so leicht zu verstehen sind und da müssen wir aufpassen. Dürfen wir keine Lehren drauf aufbauen. Zum Beispiel die Taufe für die Toten oder solche Stellen, ja. Das ist ein Brauch damals gewesen, der wird aber nicht empfohlen oder gefordert. Sondern der Apostel sagt nur, wenn das einige tun, ja, warum soll's dann gibt es doch eine Auferstehung der Toten, wenn sogar die das tun. Aber er sagt nirgends, ihr müsst jetzt euch für Tote taufen lassen oder so. Das ist auch eine schwierige Stelle. Und deshalb darf man da nicht wie die Mormonen dann eine ganze Handlung drauf aufbauen oder die Neuapostolen, die das dann praktizieren. Also die klaren Stellen sind leer begründen, nicht die unklaren. Und dann können wir die unklaren Stellen durch die klaren Stellen verstehen und nicht umgekehrt. Zum Beispiel, wenn jetzt die Sterndeuter, die Magier zu Jesus kommen nach Bethlehem, aber ins Haus schon, die kommen ja später, nicht in den Stall. Das ist später geschehen, man muss genau lesen. Dann ist es keine Rechtfertigung der Astrologie, weil die Bibel jede Art von Sterndeutung als Götzendienst verwirft. Sondern dann muss man das so verstehen, dass die ja von der Finsternis herauskommen zum Licht, ja, zu Jesus geführt werden. Sonst könnte man damit die Astrologie rechtfertigen und alles Mögliche. Das ist also auch eine Stelle, die wird manchmal missbraucht von Esoterikern. Aber wir können ganz klar sagen, 5. Mose 18 und andere Stellen, das ist Gott ein Gräuel. Wer Wahrsagerei, Hellseherei, Zeichendeuterei und all diese Dinge verübt. 5. Mose 18, 9 folgende. Da werden alle abergläubischen Praktiken verurteilt. Die meisten Probleme mit dem biblischen Text kommen ja dadurch, dass man umgekehrt vorgeht und aus unklaren Stellen ein System zimmert. Bei der Schriftauslegung soll der Wortsinn, der wörtliche Sinn nicht übergangen werden, soweit er sich sinnvoll erklären lässt. Symbolisch deuten darf man nur, wenn es der Zusammenhang ganz klar fordert. Und es gibt manche Gruppen, im freikirchlichen Bereich sogar, die deuten die ganze Offenbarung symbolisch, da ist überhaupt kein Stein auf dem anderen geblieben, da gibt es keinen Antichristen, kein Harmageddon, das ist alles nur symbolisch, kein zukünftiges tausendjähriges Reich. Da sage ich, ja, liebe Geschwister, das ist doch aber auch wirklich zu dem, die Heilsgeschichte, das kommt doch wirklich so, auch wenn es ein paar Symbole gibt innerhalb der Beschreibungen, aber es ist doch nicht alles nur ein Symbol, es ist doch geschichtliche Realität, die noch kommt. Ja, aber nein, sie sagen, das ist alles nur ein Bilderbuch und fertig. Das ist auch ein Missbrauch der Heiligen Schrift, ne, wo solche Dinge geschehen, bei verschiedenen Freikirchen und Sekten. Also da, wo der Wortsinn eindeutig auch so verstanden werden muss, dürfen wir ihn nicht symbolisch umdeuten. Und wo es ein Gleichnis ist, dürfen wir es auch nicht zum Wortsinn umdeuten. Immer vom Zusammenhang ergibt sich, ob es eine historische Beschreibung ist, oder ein Bildwort. Das zeigt der Zusammenhang in aller Regel sehr deutlich auf. Wie ist zum Beispiel mit dem Schöpfungsbericht, mit der 6-Tage-Schöpfung? Ist das ein Bildwort oder ein historischer Bericht? Historischer Bericht, weil ganz klar die Kennzeichen vorhanden sind. Erster Tag, zweiter Tag und so weiter. Und es ist genau beschrieben in einer historischen Formulierung. Ja. Wenn der Herr Jesus ein Gleichnis erzählt oder sich beim Text um eine Bildrede handelt, dann liegt ja damit eine Kennzeichnung vor, die eine bildliche Auslegung legitimiert, ansonsten ist es wörtlich zu nehmen. Und dann müssen wir noch die Bibel auch in der heilsgeschichtlichen Entfaltung sehen, die fortschreitende Offenbarung vom Alten zum Neuen Testament. Wir halten nicht mehr die Opferrituale des Alten Bundes, sondern das Opfer ist ja erfüllt, vollbracht worden durch Jesus Christus. Hebräerbrief vor allem macht das deutlich. Und man darf zur Schrift nichts hinzufügen oder hinwegtun. Das wird ganz am Ende der Heiligen Schrift gesagt, in Offenbarung 22. Sonst werden die Plagen hinzugefügt, die in der Offenbarung beschrieben sind, oder der Anteil am Baum des Lebens weggenommen, wenn jemand etwas hinwegtut. Die Heilige Schrift ist in allen Aussagen irrtumslos, nicht nur in Glaubens- und Lebensfragen, was auch die Evangelische Allianz zugesteht, sondern, was viele Evangelikale heute nicht mehr annehmen wollen, leider, sie ist auch irrtumslos in naturwissenschaftlichen Fragen, historischen, geografischen, geologischen und allen anderen Fragen, weil es Gottes unfehlbares und irrtumsloses Wort ist. Unfehlbar und irrtumslos bedeutet an sich das Gleiche, aber die Theologen haben da gekünstelte Aufteilungen gemacht. Unfehlbar sei halt an Glaubens- und Lebensfragen, irrtumslos sei auch naturwissenschaftlich und so weiter. Und deshalb lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Die Theologen erfinden da immer wieder Gegensätze, um die Gemeinde zu betrügen und zu täuschen. Aber irrtumslos in allen Gebieten, auf allen Gebieten, das macht die Bibel selber ganz deutlich. Und sehen wir auch, wenn wir wirklich wissenschaftlich in die Schöpfung schauen. Und dann sehen wir, das sind Wunderwerke. Da kann nur ein Schöpfer, eine Intelligenz dahinter stehen. Und die Millionen Jahre, das ist so eine Anmaßung, was Menschen sich einbilden. Wir können gerade mal 5000 Jahre Geschichtsforschung betreiben. Und alles weitere ist Spekulation. Wie will man da von Millionen Jahren reden? Und dann sind noch Saurier noch erhalten von 60 Millionen Jahren oder wann? Das ist doch absurd. Nicht? Die hätten nie so lange bestehen können. Also die sind höchstens ein paar Jahrtausende alt und die haben auch zur Zeit von Hiob noch gelebt. Da gibt es ja diese Beschreibung, so um Hiob 38 herum von Behemoth und Leviathan. Das sind eindeutig Beschreibungen von Dinosauriern, die Hiob gekannt hat. Gut, das nur nebenbei. Also ich bin ganz überzeugt, dass die Bibel auch in diesen naturwissenschaftlichen Fragen völlig korrekt ist und Richard Wiskin und andere Referenten führen das auch sehr gut aus in ihren wissenschaftlichen Fachvorträgen, auch die Studiengemeinschaft Wort und Wissen und andere. Die Bibel ist zwar kein Naturkundebuch, das ist nicht ihre Absicht, aber wo sie etwas über Dinge berichtet, welche die Geschichte, Geografie und Schöpfung betreffen, ist sie genauso ohne Fehler wie in Fragen des christlichen Heils und Lebens. Nicht wir können die Bibel kritisieren, sondern sie kritisiert uns in unserem Denken und Handeln. Und abschließend ein Zitat von Martin Luther. Ich teile nicht alle seine Ansichten, aber was die Bibelfrage angeht, hat er einige gute Zitate hier. Das möchte ich am Schluss an den Schluss stellen. Luther schreibt: Wer einen einzigen Spruch aus dem Evangelium auf die Goldwaage legen könnte und ersehen, wie großer Reichtum uns darin geschenkt wird, der würde dagegen alle Königreiche auf Erden für lauter Dreck halten. Das ist typisch Luthersprache. Und weiter, es soll in der Christenheit keine andere Lehre gepredigt noch gehört werden, denn das reine Gotteswort. Das ist ein schönes Schlusswort von Martin Luther. Und dazu wollen wir auch Amen sagen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Heiland, wir danken dir, dass du uns dieses Gotteswort geschenkt hast, dass wir es noch haben dürfen. Und lass uns es auch bewahren in unserem Herzen und zur Tat werden in unserem Leben, wie wir gehört haben. Wir danken dir für deine Liebe, deine Gegenwart und so segne und behüte uns auch weiterhin an diesem Abend. Amen.